Ehe der Vortrag beginnt, möchte ich Ihnen die aufmerksam machen auf eine Antiquität, die ich Ihnen schenken möchte. Und zwar habe ich kürzlich entdeckt noch einen ganzen Schwung des Buches Sinn und Grenzen der religiösen Unterweisung. Das hat eine interessante Vorgeschichte. Ich war schon 21 Jahre alt, als ich meine erste Lehrerprüfungsarbeit nach ein Jahr Ausbildung schrieb. Damals wurden Lehrer benötigt und man hatte nicht so lange Zeit. Und also 21 für mich wären damals Martin Kromer und Hans Albrecht, das wären für mich ältere Herrschaften gewesen. Und ich war schon 2 Jahre im Glauben und hatte von Bruder Bongräber viel gehört und brachte natürlich einen ganz neuen Entwurf über den Religionsunterricht. Und darin hatte ich auch sehr eingebaut die beiden Bücher von Karl Geier, Ewige Verdammnis und Allversöhnung, und von Heller, Wo der Wurm nicht stirbt. Und die Arbeit wurde sehr manierlich akzeptiert. Wahrscheinlich hatte mein Professor davon keine Ahnung, nehme ich an, hinterher, auf was er sich eingelassen hatte. Und dann dachte ich, nun, warum soll das nur 2 Leute lesen, der Professor und der Zweitkorrektor, ich schick's mal an Karl Geier. Inzwischen war dann das war 1947, als ich geschrieben habe, also vor 49 Jahren. Und dann schickte ich es, als es den Karl Geier Verlag gab, an Bruder Geier. Und der nahm es, er hat mich ja nicht gesehen, wie grün ich war, er nahm es, druckte es, vielleicht auch, weil er selber darin zitiert war, und druckte 3000 Stück, was natürlich viel zu viel war. Jahrelang wurde in Gnade und Herrlichkeit das angepriesen, und jedenfalls den Rest schickte er mir, und den fand ich kürzlich. Und wenn ihr es jetzt mal lest, bedenkt bitte, ein 21-Jähriger ist der Autor, gedruckt zwar erst 52, aber vorher gab es halt nicht die Möglichkeit, so etwas zu drucken. Im Prinzip stehe ich ganz dazu, und auch der Entwurf zum Religionsunterricht, dass ich mir sagte, und ich habe als gläubiger Religionslehrer erstens Kinder, die unter der Gnade stehen, weil sie den Glauben angenommen haben. Zum Zweiten habe ich Kinder, die nach ihren Werken gerichtet werden und durch Gerichte von Gott zurechtgebracht werden, und das ist durchaus nicht unmodern. Also den ganzen Schwung lasse ich nachher liegen, und dann dürft ihr gern mitnehmen, und wenn hier noch übrig bleiben, auch zum Verschenken, habe ich nichts dagegen. Besser, als dass es zu Hause dann rumliegt. So. Ach so, alles gut. Mein Thema heute heißt: Ist der Junggeselle Paulus mit seinen Ansichten über die christliche Familie noch zeitgemäß? Ist der Junggeselle Paulus mit seinen Ansichten über die christliche Familie noch zeitgemäß? Es ist die erweiterte Form eines Vortrags, den ich letzten Oktober oder November im Evangeliumsrundfunk gehalten habe. Erstens, Paulus war nach unserem Familienrecht ein Junggeselle, denn er war, jetzt muss ich mit Hilfe wegen eines Einwandes sagen, wahrscheinlich niemals verheiratet. Hinter der Themenformulierung steht ja der Verdacht, so wie jemand, der niemals in seinem Leben in Australien war, nicht gut ein Geografiebuch über diesen Erdteil schreiben kann, so kann doch auch der unverheiratete Paulus keine Ratschläge über Ehe und Familien geben, wie sie in der christlichen Haustafel, die wir nachher kennenlernen werden, zu finden sind. Gewiss, nach der heutigen Rechtsprechung war Paulus ein Junggeselle, sein Leben lang unverheiratet und niemals Vater von einem heranwachsenden Kinde oder mehreren Kindern gewesen. Er hat sein Leben lang nie mit einer Frau zusammengelebt. Nur einmal sagte mir ein Bruder, als ich diese Gedanken vortrug, er könne sich vorstellen, dass Paulus auch Witwer gewesen sei. Ist mir ein neuer Gedanke, überzeugt mich nicht sehr. Ich will es aber hier zumindest sagen. Zweitens, Geistlich gesehen war Paulus jedoch Vater und Mutter zugleich. So redet er sowohl den Titus als auch den Timotheus mehrfach als seine geliebten Kinder an. Mein echtes Kind nennt er Timotheus im ersten Brief und im zweiten Brief mein geliebtes Kind. Bei Titus wird er deutlicher, wenn er schreibt an Titus mein echtes Kind nach dem gemeinsamen Glauben. Und die Korinther nennt er einmal pauschal meine geliebten Kinder. 1. Korinther 4, Vers 14, auch Vers 17 wird so etwas gesagt. Aber er war nicht nur geistlicher Vater, sondern sogar, er vergleicht sich sogar mit einer geistlichen Mutter. Wie könnten wir sonst verstehen, was er, das wollen wir mal aufschlagen, in Galater 4, Vers 19 schreibt. Wir wollen es aufschlagen, Galater 4, Vers 19. Galater 4, Vers 19. Ja, lies es bitte einmal jemand vor. Für die Kassette lese ich es nachher nochmal ins Mikrofon.
Meine Kinder, um die ich abermals Geduldsseel erleide, ist Christus in euch gestaltet und gewonnen hat.
Ja, danke schön. Meine lieben Kinder, ich leide noch einmal Geburtswehen um euch, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das ist eine mütterliche Position. Drittens, die geistliche Elternschaft ist der weltlichen und biologischen zumindest gleichwertig. Wer die Paulusbriefe genauer durchstudiert, erlebt, dass Paulus sich um seine geistlichen Kinder viel intensiver kümmert und mehr um sie bangt, als manches biologisches Elternpaar um seine Kinder. Insbesondere manche Väter sind ja heute nur Untermieter in der eigenen Familie, die das Geschäft der Erziehung an die Frauen abgetreten haben. Nachher noch einige Beispiele. Es gibt zu den geistlichen Vätern, die unverheiratet sind, einige Parallelen in der Gegenwart zu nennen. Ich bin durch Bruder Borngräber, der unverheiratet war, zum Glauben gekommen. Von dem verstorbenen Präses der Gemeinschaften in der Landeskirche, Pastor Heimbucher, stammt in seinen Lebenserinnerungen der Satz: Ein Junggeselle ist ein Mann, dem zum Glück die Frau fehlt. Im doppelten Sinne verstanden. Im doppelten Sinne. Ein Junggeselle ist ein Mann, dem zum Glück die Frau fehlt. Und wie er geistlich wirksam war für seine geistlichen Kinder, das hat man erlebt. Gleiches gilt von dem bekannten, verstorbenen Evangelisten Dr. Gerhard Bergmann. Ich habe es einmal selbst gespürt, wie scharf seine geistlichen Kinder auf ihn waren. Er hielt in Uelzen, das ist bei Lüneburg, zwischen Lüneburg und Celle, eine Evangelisation. Ich war bei Verwandten dort in der Nähe und wir hatten beim Auto hinten die Aufschrift aufgeklebt: Kommt zur Evangelisation von Dr. Bergmann da und da. Und wir fuhren irgendwo unterwegs, wir waren mit dem Auto unterwegs. Auf einmal überholte uns ein anderes Auto und die winkten und dann hielten sie an und verstellten uns die Weiterfahrt. Und sie hatten vermutet, Dr. Bergmann säße in dem Auto. Sie kamen aus Westfalen und sie seien durch ihn zum Glauben gekommen. Also solch eine Liebe kann es auch geben bei diesen Junggesellen. Dann wird auch noch, ich habe gestern gerade von Paul Deitenbeck weiter in seinen Lebenserinnerungen gelesen, er erwähnt auch den Chef der österreichischen Allianz-Superintendent Georg Trahr, der mir keine, kann ich mir keine Vorstellung machen, aber auch er sagt, die waren manchmal bei Allianzversammlungen zusammen, aber sie hatten alle viele geistliche Kinder. Und ich weiß, dass viele der von Ihnen zu Christus geführten, die geistliche Geburt als ebenso bedeutsam empfanden wie die biologische Geburt. Nein, der Junggeselle und vielfache geistliche Vater, indirekt in der Enkelgeneration sind wir ja auch mit dabei, der kann wohl mitreden, wenn es um Ehe und Familie geht. Denn er betont ja vor allem die geistliche Seite und er überlässt die biologischen und die pflegerischen Ratschläge durchaus anderen Leuten. Viertens. Außerdem, Paulus spricht nicht in der Bibel als Privatmann, sondern als der vollmächtige Bote Gottes und Jesu Christi. Es ist Brauch geworden in der Öffentlichkeit, auch in der Fernsehdiskussion um Kirche und Christentum, vor allem in Paulus, den unmodernen Hagestolz zu sehen, der keinerlei Ahnung hat, vor allem von der Emanzipation der Frau. Dabei vergisst man, dass er nur weitergibt, was ihm von Gott auszusprechen und aufzuschreiben eingegeben worden ist. Ich habe in den letzten 4 Monaten die Memoiren, die Lebenserinnerungen von Dorothee Sölle, manche sagen niedergefahren zur Sölle, von Dorothee Sölle und von Heinz Zahn viele Jahre Leiter des Evangelischen Kirchentages gelesen und beiden merkt man an, dass sie den Paulus absolut nicht leiden können. Einmal sagt Sölle ja, in diesem einen Punkt, da muss ich leider nun auch dem Paulus recht geben, aber sie mögen ihn nicht. Ich habe den beiden übrigens geschrieben und ihnen meine Lebenserinnerung geschickt und gesagt, man könne, ich wollte ihnen nur darlegen, dass man auch als evangelikaler Christ und als Wissenschaftler durchaus seines Glaubens leben kann, auch bis in das Alter, das sie erreicht haben. Aber Paulus spricht nicht als Privatmann, sondern als bevollmächtigter Bote Gottes. Es sind Gottes Anordnungen, die wir finden, wenn wir seine Briefe durchstudieren und nicht die beliebigen Meinungen des zu einer bestimmten theologisch-pädagogischen Richtung gehörenden Kirchenbeamten Paulus. Paulus muss um seine Sonderstellung gewusst haben, sonst hätte er nicht einen Satz geschrieben, der leider oft falsch von Luther falsch übersetzt wird, aber der für mich einer der Kernsätze der Bibel in Bezug auf die Bedeutung und die Kanonisierung der Bibel überhaupt darstellt. Wir wollen mal aufschlagen, Kolosser 1, Vers 25. Kolosser 1, Vers 25. Kolosser 1, Vers 25. Und wenn es bei Ihnen anders steht, vielleicht schreiben Sie sich dann richtig an den Rand. In einem Nebensatz steht. Liest bitte mal jemand vor.
Ihr Diener, nämlich der Gemeinde, bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden.
Dankeschön. Wer hat statt vollenden ein anderes Wort?
Unten steht als Fußnote auf ein Vollmaß zu bringen.
Richtig. Und schade, dass das nicht, oben steht. Das Paulus war es gewährt, das Wort Gottes abzuschließen, auf ein volles Maß zu bringen. Nach Paulus gibt es kein Zusätzliches. Wort Gottes als für alle verpflichtend. Was anderes ist als ein Rema, von dem wir früher mal sprachen, in das Leben des Einzelnen hinein. Kommet her zu mir alle, aber da kann ich es auch, wie gestern etwa gesagt wurde von Hans Albrecht, wenn ich jemandem sage, Gott hat dich lieb, so steht es wörtlich nicht in der Bibel, aber dem Sinne nach kann ich das als Rema, als ein Wort in diese Zeit hinein sagen. Aber als Logos, als eine allgemein verbindliche Aussage, hat Paulus das Wort Gottes auf das volle Maß gebracht. Das Wort des Papstes über oder neben der Bibel gilt nicht. Das Wort des Stammapostels, das bei den Neuapostolischen gleichwertig ist, wie das Wort der Bibel, das Buch Mormon und nehmen Sie, was Sie auch immer wollen, auch die neuen Heilsverkündiger und Propheten, die von sich aus sagen, sie seien Propheten und die darüber hinausführen, die haben nicht recht. Nur Paulus ist es gegeben, das Wort Gottes auf sein Vollmaß zu bringen. Das hier als Einleitung zu der Frage, ob der Junggeselle Paulus Kompetenz hat. Und nun erwarten Sie sicher, dass ich jetzt etwas sage zum Thema Paulus und der heutige Feminismus. Ich werde auch auf das Verhältnis Mann zu Frau in paulinischer Sicht eingehen, aber bewusst an einer anderen, späteren Stelle. Ich nehme mir jetzt zusammen mit Ihnen vor, einen Teil der paulinischen Briefe, den Sie aufschlagen können, die hintereinander liegen, schlagen Sie mal auf, Epheser 5 Ende und 6 Anfang. Epheser 5 Ende und 6 Anfang. Da können Sie 5 ab, 3 und, ab 22 und dann 6 bis Vers 4 etwa. Und dort werden Sie immer die Belege dessen finden, was ich hier sage. Zunächst einmal dies, was sagt Paulus über das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Darüber finden wir einen Text in der christlichen Haustafel von Epheser 6, Vers 1 und 2. Lies bitte jemand die beiden Verse vor. Epheser 6, Vers 1 und 2.
Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, wenn sie das erste Gebot des Verheißung ist.
Damit
auf das es dir wohl geht und du lange lebst auf der Erde.
Ja, bis dahin. Für die Kassettenhörer, ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam im Herrn, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, dem eine Verheißung folgt, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Ein ganz wichtiger Hinweis ist jetzt für meine Zuhörer zum Verständnis der kommenden Auslegungen wichtig. Bitte achten Sie vor allem auf das, was an Sie adressiert ist. Ich meine im Moment jetzt zunächst einmal die Kinder und nicht so sehr die Eltern. Ich meine auch die Kinder altgewordener Eltern. Für die gilt das, was hier eben gesagt wurde. Es ist ja sonst schwierig, wenn ich etwas für die Frauen sage, dann hören die Männer zu. Und wenn ich was den Männern sage, dann passen die Frauen auf. Und wenn den Vätern was gesagt wird, dann passen die Kinder auf. Bitte adressatenbezogen konzentriert zuhören, das andere auch nehmen. Aber ich meine jetzt hier, das geht zunächst einmal die Kinder an, nicht in erster Linie die Eltern. Kinder sollen, so unsympathisch euch das ist, gehorchen oder wie Rienecker übersetzt, sich den Eltern unterordnen oder wie ein anderer sagt, Vater und Mutter ehren. Unterordnen, gehorchen und ehren gehören zur richtigen Haltung christlicher Kinder und auch vielleicht nur gottesfürchtiger Kinder, die noch nicht den Schritt des Glaubens voll getan haben. Eine Ausnahme wird euch bekannt sein. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, heißt es einmal in der Apostelgeschichte. Das gilt für die extremen Ausnahmefälle, in denen Eltern von ihren Kindern eine Sünde verlangen. Da ist die Grenze dieses Gebotes. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Paulus würde übrigens, wie die ganze Bibel, den Menschen nie Anweisungen geben, wenn nicht die Gefahr bestände, sie zu übertreten oder zu missachten. Wir lesen nie in der Bibel, dass es verboten ist, über das Haus zu fliegen, weil wir das nicht kennen. Was soll verboten werden? Wenn da in der Bibel steht, wir sollen uns den Eltern unterordnen, wird es nur gesagt, weil in uns der Trotz steckt, es nicht zu tun. Kinder haben schon in der ersten Trotzperiode, aber vor allen Dingen nach Beginn der Pubertät, das Bestreben, zwar die Fürsorge der Eltern in Anspruch zu nehmen, aber ihnen letztlich doch nicht zu gehorchen. Es gibt bei Kindern, den Eltern übrigens auch den Lehrern gegenüber, eine merkwürdige Grundhaltung. Kinder versuchen sehr oft, ihre Eltern abzusetzen und sie sind enttäuscht, wenn es ihnen gelingt. Auch beim Lehrer. Der neue Lehrer kommt, man versucht ihn zu sehen, wie weit es geht, ob man ihn kitten kann. Gelingt es den Schülern, sind sie eigentlich enttäuscht. Sie erwarten, dass er das aushält und seine Position klar markiert und Grenzen aufzeigt. Paulus ist ein Gegner der kindlichen Widerborstigkeit. Hört es, ihr Kinder und jungen Leute. Wie gesagt, das Vater- und Mutter-Ehren gilt auf Lebenszeit. Verhaltet euch euren Eltern gegenüber so, wie ihr wünscht, dass eure Kinder sich euch gegenüber einmal verhalten werden. Deshalb sollte man die alt gewordenen Eltern nicht spüren lassen, dass sie allein durch ihr Dasein eigentlich zunehmend Störenfriede im Lebensglück der erwachsen gewordenen Kinder sind. Das bekannte Sprichwort, ein Vater kann leichter 6 Kinder ernähren, als 6 Kinder einen Vater, hat viel für sich. Meine Mutter hat bis zu ihrem Tode sowohl mir als auch meinem ältesten Bruder Johannes, 13 Jahre älter als ich, ein wohlbestallter Rektor, tüchtig die Meinung gesagt. Siegfried weiß ich nicht, der war wahrscheinlich immer brav gewesen, aber bei uns beiden ist mir das aufgefallen, dass da gab es nicht recht so. Und jetzt weghören, ihr Kinder, denn nun kommt das Pauluswort an die Väter. Dem Zusammenhang nach sind übrigens beide Eltern gemeint. Und da lesen wir Epheser 6, Vers 4. Und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Weisung des Herrn. Wir lasen daheim in meiner Kindheit regelmäßig den Neukirchner Abreißkalender. Weil ich einen durchaus strengen Vater und genügend Vaterproteste hatte, wünschte ich mir, dass einmal im Neukirchner Abreißkalender doch, dass der Text behandelt würde, ihr Väter reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Und Vater müsste das vorlesen und ich dürfte zuhören. Und das geschah dann eines Tages. Leider waren die Rollen vertauscht. Ich war Vater und musste meinen 3 Kindern das vorlesen. Wie können nun Eltern, insbesondere Väter, ihre Kinder zum Zorn reizen? Die besten Antworten kämen jetzt, wenn ich die jungen Leute so unter 25 unter meinen Zuhörern interviewen würde und ihnen Anonymität zusicherte und sagen, wodurch reizt Ihr Vater Sie denn zum Zorn? Es kämen sehr unterschiedliche Dinge heraus. Aber ich habe ja mal ein Büchlein geschrieben, der Vater in der Familie, und vor 2 Jahren in größeren Mengen hier verteilt. Da haben es manche nachgelesen. Da brauche ich nicht mehr so viel zu sagen. Nur 2 Fehlverhaltensweisen möchte ich kurz skizzieren. Einmal, der Vater ist der Diktator in der Familie. Was er sagt, das wird gemacht. Die Meinung der anderen, manchmal auch der Frau, gelten nicht. Fromm wird man auf Kommando. Du bist schon auf der 4. Freizeit, nun wird's aber Zeit. Der Vater versteht, dass in der Zucht und Vermahnung zum Herrn führen vor allen Dingen als ein Züchtchen, als eine Härte. Ganz entgegengesetzt der andere Vatertypus. Dieser Vater ist, wie ich vorhin schon andeutete, eigentlich nur Untermieter daheim. Er bringt das Geld mit, er übernachtet dort, er sitzt manchmal zu Tisch. Die Kinder wissen, der bleiche Herr, der gelegentlich bei uns ist, ist euer Vater. Und von seinen Kindern will er nichts. Er gibt keinerlei Wegweisung. Lasst mich in Ruhe, ist der Hauptbefehl von ihm an die Familie. Und er nennt das, er ist Pädagoge, freiheitliche Erziehung. Die Frau, die wird das Notwendige schon richten. Zornig können und sollten, und ja, ich habe Verständnis dafür, Kinder werden über solch einen Fremdlingsvater, der die von Gott übertragene Aufgabe nicht angenommen hat. Aber er wollte ja eigentlich nur das blond gelockte süße Mädchen heiraten, mit ihr eins werden, und bekommt als Quittung Säuglinge, jene Störenfriede des männlichen Gedankenkreises, die zu ihm nicht passen. Ich halte die Auslegung zwar nicht für richtig, aber sie wurde mir mal von einem jungen Mann gesagt, der sagte, es heißt ja, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Wenn die Eltern aber nicht in dem Herrn leben und wenn mein Vater mich gar nicht erzieht und oder zu scharf, unchristlich, ungnädig erzielt, dann brauche ich dem nicht gehorsam zu sein, sagte er zumindest. Ich teile die Auffassung nicht, gebe sie aber zu bedenken. Immerhin wissen wir aus der Bibel, dass bei Eli, jenem Priester, der 2 missratene Söhne hatte, deshalb Gericht von Gott angedroht wurde, weil, lest mal das Gespräch zwischen Gott und Samuel, als er sagte, rede, dein Knecht hört, wie Gott sagt, er hat seine Kinder nicht erzogen. Sie haben sündigen dürfen und der Vater hat zugesehen. Deshalb bringe ich Gericht. Gott kann Gericht bringen. Und auch bei Samuel, dem das Volk viel verdankt, heißt es, das Volk wollte seine Söhne nicht als seine Nachfolger. Sie waren schlecht erzogen. Nun, ich habe eigentlich hier aufgeschrieben nur 2 Gruppen von Vätern. Ich wurde eine 3. Gruppe von Vätern aufmerksam gemacht von Paul Strauß. Paul Strauß sagte mir vor 3 Tagen, hast du mal gesehen, wie der Bruder Giert mit seinen Kindern umgeht, wie die ihm am Halse hängen. Ich meine die Mutter auch, aber ich nehme ja mal die Väter. Wie die ihm am Halse hängen, wie die ihn lieben und wie herzlich er mit ihnen umgeht. Aber das sind, also die Giertypen, denen kann ich sagen, weiter so, gut so, das sollte so sein und das ist richtig. Aber noch ein Wort zur Zucht und Ermahnung. Erzieht sie, heißt es ja, in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das suggeriert eine ganz herbe Seite der Erziehung. Zucht kann auch diese Bedeutung haben, Aber es heißt im Griechischen Paideia, verwandt mit Pädagogik, Pädagogik. Als Pädagoge an der Hochschule, der jetzt der Universität, weiß ich, dass Pädagogik heißt, ein Kind, Peis, ein Kind angemessen zu behandeln. Man könnte statt Zucht und Ermahnung auch sagen, pädagogisiert die Kinder nach den Weisungen des Herrn. Und das kann auch eine sehr liebliche Seite haben. In vielen christlichen Familien fehlt der Wegweiser, der darüber Auskunft gibt, wie man zum Herrn kommen kann. Die frohe Botschaft, das Evangelium, ist bestenfalls durch Hinweise auf Gottes Zorn ersetzt worden. Und es ist schon richtig, wenn man mancher Familie mal sagen könnte, eure Kinder sind so weit, schickt sie mal auf Kinderfreizeiten oder auf Familienfreizeiten oder hier auf die Konferenz. Sechstens, was sagt Paulus über das Verhältnis zwischen Mann und Frau? Ich fange an mit dem Verhältnis des Mannes zur Frau. Ihr wartet immer noch auf die Emanzipation. Ich nehme eine andere Reihenfolge. Wir wollen zunächst einmal hören, was Gott durch Paulus dem Mann ins Gewissen sagt. Und zwar ich lasse es jetzt nicht vorlesen, weil er dann etwas durcheinander käme, von Epheser 5, Vers 25. Und dann lese ich die Verse 28 bis 33, allerdings in einer eigenen Übersetzung. Also erst 25, dann weiter nach 28. Ihr Männer, liebet eure Frauen, so wie auch Christus seine Gemeinde liebt und sich selbst für sie dahingegeben hat. So schulden auch die Männer ihren Frauen das Lieben, als ob sie ihre eigenen Leiber wären. Denn niemand hat jemals seinen eigenen Körper gehasst. Im Gegenteil, er nährt, hegt und pflegt ihn, wie auch Christus die Gemeinde hegt und pflegt. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und wird sich seiner Frau anschließen, und es werden die beiden zu einem Fleisch. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls sollt auch ihr, und zwar jeder Einzelne, seine Frau lieben wie sich selbst. Paulus soll ein Frauenfeind sein, liebe Alice Schwarzer? Wer wagt, dies nach solchen Worten zu behaupten? Spüren wir nicht die Zartheit der Frau gegenüber, die in ihnen liegen? Ja, hat man denn nicht eigentlich den Eindruck, dass von dem Christ gewordenen Mann nahezu unmögliche und kaum erfüllbare Anordnungen, dass ihm kaum erfüllbare Anordnungen gegeben sind, die nach den Flitterwochen als nicht immer manngemäß empfunden werden? Ich sehe in den eben vorgelesenen Sätzen eher eine Überforderung der Männer, denn es wird auf das Wert gelegt, was den Männern so schwer fällt. Übrigens, den Frauen wird nicht etwa gesagt, sie sollen die Männer nicht lieben. In Titus 2, Vers 4, da heißt es mal so nebenbei, die Frauen sollen ihre Männer lieben, aber das ist etwas, von dem man annimmt, brauchen wir nicht so besonders zu sagen. Da wird allerlei gesagt an der Stelle, aber wird nicht dieser großartige Vergleich gebracht. Eine Frage, die ich schon oft auf Konferenzen stellte, Haben Sie Ihrer Frau im letzten Vierteljahr einen Blumenstrauß geschenkt oder so etwa? Warum haust du deine Frau, Lothar? Willst du es uns sagen oder ist
doch,
das?
Na? Weil ich das schon aufmache.
Gut, schön. Gut. Ja. Und wenn das auch hin und wieder geschah, was ist das im Verhältnis zu der Liebe, die Christus zu seiner Gemeinde hatte und die er ihr gab und gibt? Lieben wir unsere Frauen wie unseren eigenen Körper? Bedenken wir auch, dass an der Stelle nicht steht, die Frau wird Vater und Mutter verlassen und ihrem Manne anhangen? Du sollst ja gar nicht zuhören, Christa. Dein Mann. Es steht nicht, die Frau soll Vater und Mutter verlassen und ihrem Mann anhangen, sondern merkwürdigerweise, der Mann soll Vater und Mutter seine Eltern verlassen und der Frau anhängen, sich ihr anzuschließen. Man wird das zwar nicht mechanisch verstehen dürfen, aber doch in dem Sinne, dass eine Ehe auch für den Mann eine ganze Portion Selbstaufgabe erfordert. Denn seine Frau und die Liebe zu ihr hat nun Priorität gegenüber der bisherigen Liebe zu den übrigen Familienangehörigen. Die bleibt zwar hoffentlich bestehen und die Schwiegertochter wird auch die Schwiegermutter lieben, ich hoffe, nicht immer ist es der Fall, aber die neue und stärker sein sollende Eheliebe kommt hinzu. Einen kleinen Einschub. Liebe Unverheiratete, liebe Verwitwete, ich habe auch einmal auf einer Konferenz gesprochen über das Thema der Unverheiratete, die Unverheiratete in der christlichen Gemeinde. Es gibt ein Buch im Weißkreuz Verlag, das heißt Noch allein? Fragezeichen, wieder allein? Fragezeichen, in dem vor allen Dingen angesprochen werden Frauen, die unverheiratet geblieben sind, Frauen, die verwitwet worden sind oder verlassen sind. Dort habe ich ein ganzes Kapitel, das ist von mehreren zusammengeschrieben, herausgegeben, von Gerhard Naujukat und jetzt noch lieferbar durch den Buchhandel. Da habe ich ein ganzes Kapitel über die unverheiratete Frau. Ich bitte an dieser Stelle um Entschuldigung. Heute geht es halt mal um Kinder, Mann und Frau und ein andermal vielleicht wieder um die Alleinstehende. Deshalb, es würde zu viel sein, wenn ich jetzt alles mit hineinbringen würde. Eure Situation ist mir voll und ganz bewusst. Und ich weiß, wie unbarmherzig verheiratete Frauen und Männer gegenüber Verheiratete gegenüber Unverheirateten sein können. Und ich denke an einen Fall, wo eine junge Frau einen Hauskreis verlassen hat, in dem nur verheiratete Frauen ihrer Altersgruppe saßen. Und wenn sie was sagte, sagte man zu ihr, sie haben ja keine Kinder, sie können ja über das darüber gar nicht mitreden. Das ist eine Unbarmherzigkeit anderer. Das nur als Einschub an dieser Stelle hier mal nebenbei. Aber wenn ihr alleinstehend seid, ich nehme an, vielleicht seid ihr Onkel, Tante oder so etwas, Großeltern als Verwitwete, ihr könnt dann beraten, vor allen Dingen auch junge Leute oder Ehen, in denen ihr Gesprächspartner, vielleicht sogar Seelsorgerinnen oder Seelsorger seid. Deshalb heute dies. Ich kehre also wieder zurück. Die Liebe des Mannes zur Frau wird geradezu gefordert. So schulden die Männer ihren Frauen das Lieben, als ob sie ihre eigenen Körper wären. Paulus würde, wenn das eine Selbstverständlichkeit wäre, nicht so viel Gewicht darauf legen. Liebe kann man doch nicht einfordern, sagt der Humanismus. Und ich erinnere mich an einen Schlager meiner Kindheit, da hieß es, Liebe lässt sich nicht erzwingen, Liebe muss von selber sein. Hat mir sehr eingeleuchtet. Die Bibel sagt, spricht vom Schuldigsein. Die Bibel besteht darauf, dass das Nähren, Hegen und Pflegen wie selbstverständlich dazugehört. Der Mann wird ja auch das Haupt genannt, wird nachher noch etwas deutlicher. Aber wie sich ein Haupt, der Kopf, selbstverständlich Gedanken darüber macht, dass und wie der ganze Körper gesund und schmerzfrei wird und bleibt, so sollte ein männliches Familienoberhaupt seinen Status in erster Linie als Dienstauftrag, nicht als Herrschaftsauftrag, als Dienstauftrag für die gesamte Familie sehen. Es ist unbequem für uns Männer, aber es bleibt unsere Aufgabe und unsere Funktion innerhalb der ganzen Familie, das Zusammenleben so mitzugestalten, dass im Familienleben der innige Zusammenhalt zwischen Christus und seiner Gemeinde ablesbar und verspürbar wird. Und jetzt komme ich erst zu siebentens. Was sagt Paulus der Frau? Das habe ich bewusst mal ans Ende gelegt, weil über der Diskussion, ob Paulus ein Frauenfeind ist, all die schönen anderen Dinge zu kurz kommen oder weggelassen werden. Ich komme also zu dem, was der Bote Gottes, der Apostel Paulus, den Frauen zu sagen hat, und zwar auf dem Hintergrund der eben beschriebenen Liebe ihrer Männer zu ihnen. Übrigens ist hier an der Stelle auch von dem, was ich jetzt vorlese, kein Wort an die unverheirateten Frauen gerichtet. Es bezieht sich auf die Verheirateten. Vers 22 bis 25a. Epheser 5, Vers 22 bis 25a.
Ihr Frauen seid untertan euren Männern wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der es als Erlöser seines Leibes ist. Wie nun aber die Kirche Christus untertan ist, also Gemeinde, so sollen es auch die Frauen ihren Männern in allem sein. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben hat.
Ja, für die Kassette noch einmal. Die Frauen sollen sich ihren eigenen Männern unterordnen, als gelte es dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Ihr Männer, liebet eure Frauen. Ehe und Familie bekommen bei Paulus geradezu einen Gleichnischarakter über analoge Zusammenhänge im Leib Christi. Wir sagten eben, dass den Männern, denen Liebe und Zärtlichkeit anlagebedingt weniger liegt, als den Frauen eine schwere Aufgabe übertragen bekommen haben. Aber auch für die Frauen sind die eben gehörten Worte, sie sind nur an Christinnen und an verheiratete Frauen gerichtet, nicht immer leicht anzunehmen und zu verwirklichen. Ich weiß, Herr Schröter, Sie sollten mal meinen Mann kennen im Alltag. Ich sprach einmal mit meiner Mutter darüber, was sie denn von der Aufforderung zur Unterordnung der Ehefrau halte. Ihre Antwort war: Ach, weißt du, Gottfried, eigentlich sucht jede Frau einen Mann, dem sie sich willig und gern unterordnen kann, weil er das Format hat, das es einem leicht macht. Denn die Kehrseite der Unterordnung ist Geborgenheit. Ich darf mich bergen. Das Haupt ist eigentlich der Verantwortliche. Im Übrigen und ganz praktisch, dass es den Frauen hier so hart gesagt wird, hängt wohl damit zusammen, dass Frauen hier ihre Probleme haben. Wie gesagt, ganz praktisch, ich kenne wenige Familien, in denen, wenn man genau hinsieht, im innerfamiliären Alltag der Mann mehr den Tagesablauf bestimmt als die Frau. In Wirklichkeit, so meine individuellen Einblicke in eine ganze Menge Familien, bestimmt doch letztendlich die Frau, wo es lang geht. Der Mann hat das Recht zu sagen, welche Partei in Jugoslawien Unrecht hat und wer in der Bundesliga an der Spitze stehen wird, Borussia Dortmund oder Bayern München. Und auch im Hobbyraum, da darf er alles so aufhängen, wie er will. Aber ich glaube, auch manche Frauen haben eine ganz geschickte Diplomatie dafür zu sorgen, dass es doch nach ihnen geht. Na, ich will jetzt hier darüber nicht diskutieren, das können Sie untereinander ausmachen, ob Sie andere Erfahrungen haben als ich. Aber Paulus sagt eben gerade jedem Ehepartner das, was ihm schwerfällt, den Kindern, sie sollen nicht gegen die Eltern aufmucken, den Vätern, sie sollen nicht ungerecht und desinteressiert in der Kindererziehung und im Familienleben sein, den Ehemännern, sie mögen über den Beruf die Liebe und die immer auch spürbar und manchmal sichtbar seiende Zuneigung zum Ehepartner nicht vergessen. Und vielleicht sagt er deshalb der Frau, sie möge sich dem Mann unterordnen, weil es halt ein großes Problem für viele Frauen ist. Es gibt ja auch so eine versteckte Überordnung, die man erst nach längerer Zeit mitbekommt. Aber grundsätzlich betont Paulus in dem gleichen Kapitel, das ist ein sehr interessantes Kapitel, in Kapitel 5, Vers 21 noch etwas anderes. Liest mal jemand vor, Epheser 5, Vers 21.
Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi.
Ja, das wird jetzt zunächst einmal grundsätzlich gesagt, das gegenseitige Unterordnen. Und das hat uns Jesus vorgemacht. Die Jünger wollten Erste sein und Jesus wusch die Füße und durch das Fußwaschen hat er gezeigt, dass er da unten ganz oben war. Vor der Hochzeit sollten sich die beiden Verlobten die Frage stellen, für den Mann kann und will ich dieses Mädchen als meine Frau wirklich bis zur goldenen Hochzeit lieben und mich um ihre Belange so kümmern wie um meinen Leib? Und an sie kann und will ich mich der Führung dieses Mannes anvertrauen ein Leben lang und will ich auch dafür sorgen, dass er die Chance dazu bekommt? Hier an dieser Stelle ein Wort zum gewandelten Frauenbild, zu Nebentätigkeiten der Frauen, die den Älteren meiner Zuhörer Probleme machen. Die Hausfrau soll zu Hause sein, sie soll keinen weiteren Beruf haben, muss sie noch Schule halten, Frauenfrühstück machen, ist sie da unterwegs? Hält da ein Referat? Was sind das für verlotterte Zeiten? Liebe Altgewordene, ich bin 70 und ihr drüber, bedenkt bitte einmal folgende Situation. Die Situation der Frauen, heiratswürdig und gerade reif wurden, war doch anders. Im Lesebuch für das erste Schuljahr gab es zwei Seiten, wenn Mutter Waschtag hat. Was macht Mutter heute? Zack, Pril oder was? Naja, das ist ja nicht Pril. Ihr will Ariel oder so etwas, Knopfdruck, die Sache hat sich. Sie hat einen bestimmten Raum eine bestimmte Menge an Zeit zur Verfügung bekommen. Was hat meine Mutter und auch meine Frau, was hat sie zunächst noch für Strümpfe gestopft? Wer stopft denn heute schon noch Strümpfe? Und den Flaumus, den, was, also ich will mal ganz scharf sagen, denkt dran, was früher an Nahrungsmitteln gemacht wurde. Und wenn ich bei euch allen abrechne, was ihr bei Aldi gekauft habt, ihr werdet verhungert und nackt, weil so fast alles kauft man heute bei Aldi. Wer macht denn noch so viel Marmelade? Pflaumenmus herstellen, den ganzen Tag. Oh, da, ja, das, die Ausnahme, das macht ihr als Hobby, aber nicht als Muss. Oder gibst du ihr nicht genug Geld, Lothar? Es war doch damals die Zeit ohne Gefrierschränke. Da konnte man nicht bei Bofrost oder beim Eismann was einkaufen. Und nun ist es doch klar, dass die Frau, die nun einen freien Raum hat, die Kinder sind in der Schule, sie hat Zeit zur Verfügung, dass sie mit dieser Zeit etwas anfängt. Und dazu kommt etwas, was früher nicht der Fall war. Die Frau hat früher weniger zu lernen die Chance bekommen als heute. Ich bilde Lehrerinnen aus. Es ist doch klar, dass die dann sagen, meine Kinder sind in der Schule, soll ich zu Hause rumsitzen, mir fällt die Decke auf den Kopf und sie geht unterrichten und sie kommt zufriedener nach Hause, zufriedener, als wenn sie bloß zu Hause auch alles abstauben würde, auch jeden zweiten Tag. Wir Älteren müssen halt dafür Verständnis haben. Und ich bin überzeugt, der Paulus hätte dieses Verständnis darüber, so sagt er hier nichts. Und es kommt doch darauf an, wenn wir zusammen sind, dass wir diesen Familienbereich dann gemeinsam gut gestalten. Das wollte ich also auch nochmal einfügen. Paulus sieht das Ganze nicht als eine Zwangsjacke für die beiden. Und das geht daraus hervor, dass Paulus nicht sagt, ihr Männer, ihr Frauen, passt auf, dass eure Männer euch lieben. Und ihr Männer, passt auf, dass eure Frauen sich unterordnen und gehorsam sind. Das steht nicht da. Und in der Ehe gibt es auch einen Raum, der ganz frei ist von diesen Grundordnungen, nämlich das geistliche Leben. Da heißt es an einer Stelle, hier ist nicht Jude in Christus, ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Mann noch Frau, sondern alle einer in Jesus Christus, nachzulesen in Galater 3, Vers 28. Es reicht mir nicht die Zeit, alles darzustellen, aber einen Knackpunkt möchte ich noch erwähnen. Da heißt es in 1. Timotheus 2, Vers 12 von Paulus, zu lehren gestatte ich der Frau nicht. Ist denn die Frau dümmer als der Mann? Als einer, der in seiner Universität es mit Frauen zu tun hat, überwiegend mit Frauen, 3/4 der künftigen Lehrer, die studieren, sind Frauen, und von 2 Frauen wird immer eine weggeheiratet, sodass am Ende 50-50 ist, dass wir genauso viele Männer wie Frauen haben, kann ich sagen, dümmer sind sie nicht. Paulus meint hier aber auch eine ganz bestimmte Situation und Art des Lehrens, sonst würde er sich selbst widersprechen, wenn er in Titus 2, Vers 3 ältere Frauen auffordert, Lehrerinnen des Guten zu sein. Also er fordert Frauen auf, Lehrerinnen zu sein, aber hier müssen wir den Zusammenhang sehen. Was ist mit dem Verbot zu lehren, gestatte ich der Frau nicht gemeint? Dass es einer speziellen Gabe bedarf, die heilsgeschichtlichen Linien und die prophetischen Aussagen der Bibel richtig zu deuten. Das, was in der Lehre geschieht, das hat in der Bibel, in der Stunde davor, uns Helmut Eppler deutlich gemacht. Wenn es da um Zusammenhänge, um systematische Durchschau geht. Und bei Helmut Eppler, das darf ich auch mal öffentlich sagen, was ich ihm schon in Barndorf sagte, entdecke ich seit einigen Jahren eine zunehmende Fähigkeit, in die Lehre hineinzuwachsen und das zu durchschauen. Auch andere Brüder tun das. Bei Helmut ist es mir besonders in Barendorf das letzte Mal aufgefallen. Das ist dasselbe, was er letztes Jahr auch hier gebracht hat. Da war ich nicht hier. Von dieser Lehre werden auch die Männer gewarnt. Da, so heißt es in Jakobus 3, Vers 1, dränget euch nicht zum Lehrerberuf, denn solche werden ein scharfes Urteil erfahren. Und da ist gemeint, dränget euch nicht oder seid nicht viele Lehrer, wird Männern gesagt, liebe Brüder. Auch die meisten Männer haben gar nicht die Fähigkeit oder den Ruf zur Lehre. Es gibt ja verschiedene Gnadengabe in der Gemeinde. Es werden genannt beispielsweise Lehrer, Propheten, Evangelisten und Hirten. Und wie gefährlich eine nur angemaßte Lehrertätigkeit in diesem Sinne einer heilsgeschichtlichen Deutung sein kann, hat vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren Franz Stuhlhofer, wieder Stuhl und dann Hofer, in seinem erregenden Buch »Das Ende ist nahe«, Brunnen Verlag 1992, nachgewiesen. Er hat ohne die seelsorgerliche Kompetenz bestimmter Leute zu beurteilen oder in Zweifel zu ziehen, nur nachgedruckt, was diese lieben Brüder, die sich für Lehrer hielten, vor 20 bis 30 Jahren über die heilsgeschichtliche Zukunft gesagt haben. Er hat einfach jetzt das nachgedruckt und die Frage gestellt, was ist daraus geworden? Es ist also, ich habe es wie ein Kriminalroman gelesen, was die Autoren wie Lindsay, alter Planet Erde, wohin, die kennen das, David Wilkerson, Marius Barr, Klaus Gerb und selbst der gesegnete Wim Malgo in den 60er und 70er Jahren über die unmittelbar bevorstehende heilsgeschichtliche Zukunft geschrieben haben. Und wenn man das nochmal nachgedruckt sieht, muss man sagen, eigentlich ist fast nichts eingetroffen. Erinnert ihr euch noch an das Buch Exodus 2, dass die Juden aus Russland über Finnland kommen und dann und es werden schon Sammelunterkünfte gebaut und alles Mögliche. Nichts ist eingetroffen. Und in der Bibel heißt es ja sogar, ein Prophet, bei dem das nicht eintrifft, der soll gesteinigt werden. Also es ist eine harte Sache. Maße sich niemand an, Lehrer zu sein, der es nicht ist, oder gehe er nicht über das hinaus, was er sagen kann. Und ihr habt gehört, Helmut Eppler hat vorhin, ich nehme gerade dieses Beispiel, weil es so frisch ist, Fruchtenbaum hat er zitiert und noch ein. Und behutsamer sein und mit dem Datum nennen, tut das nicht. Die Leute, die die Offenbarung nicht verstehen, sollen bedenken, wenn es Zeit ist, dass das geschieht, etwa die Gerichte, die dann in der Offenbarung beschrieben sind, die Leute, die dann leben, werden es lesen, wie einen Fahrplan, für die wird es dann klar sein. Wir müssen nicht alles im Voraus wissen. Also, wenn schon Männer nur unter speziellen Umständen die Berufung haben, heilsgeschichtlich Lehrer zu sein, dann ohne dass sie unbedingt dumm sind und vielleicht eine große seelsorgerliche und evangelistische Kompetenz haben, dann sollten wir Frauen uns nach unserer Kompetenz umsehen. Und da gibt es so vieles, wozu wir Männer zu dumm sind. Wir haben keine Mütterlichkeit, die Diakonie fällt uns nicht so leicht. Der Sinn für Schönheit ist zumindest mir gar nicht so gegeben. Wenn ich in eine Schulklasse komme und sehe, wie alles verludert ist, weiß ich, der Klassenlehrer ist ein Mann. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wir haben da einen Kunstprofessor nicht. Ich meine, das ist aber die Ausnahme, die Regel bestätigt. Ich möchte jetzt zum Schluss noch einmal in einer freien Übersetzung das Vorlesen über das Verhältnis von Mann und Frau, indem ich nur ein bisschen umgestellt habe, ohne den Sinn zu ändern. Und ich hoffe, dass dann auch die größten Paulus-Kritiker damit einverstanden sind. Hört es zu. Nun heißt Epheser 5 so: Ihr Männer, liebt eure Frauen mit der Intensität, mit der Christus die Gemeinde liebt. Ja, wie den eigenen Körper, also wie sich selbst. So sehr liebe, Ausrufungszeichen, Kommando, so sehr liebe der Mann die Frau. Und da dies so ist, bergt euch ihr Frauen rückhaltlos in diesem Raum der Liebe und vertraut in allem völlig dem Mann, dem ihr das Ja-Wort gab. Ich finde, dieser Weisung zu folgen, ist für den Mann schwerer zu erfüllen als für die Frau. Amen. Amen. Ich bitte meinen Bruder.